Der erste Petrusbrief, ich habe den überschrieben mit der Überschrift Hope Endures oder auf Deutsch so ungefähr übersetzt Hoffnung hält durch oder Hoffnung trägt durch. Wer ist der Autor? Petrus, Apostel Jesu Christi, Mitältester und Zeugen der Leiden des Christus. Er ist, also der Brief ist eigentlich in der alten Kirche unumstritten als von Petrus anerkannt. Erst im 19. Jahrhundert wurde angezweifelt, dass Petrus diesen Brief geschrieben hat. Wenn du heute an die Uni gehst, da wirst du feststellen, dass da viele Leute sagen, oh, der Petrusbrief, das ist ein, der ist gar nicht von Petrus geschrieben worden. Und die machen das aus 4 Gründen. Und zwar erstens, ich mag eigentlich über solche Dinge gar nicht so gerne reden. Ich will es jetzt trotzdem einfach mal erwähnen, damit man das einfach mal gehört hat und irgendwie das einordnen kann, okay? Erstens, der Stil. Sie sagen, der Petrusbrief hätte wäre zu literarisch im Koine-Griechisch geschrieben. Das heißt, der kann eigentlich zu gut Griechisch. Dafür, dass er ein galiläischer Fischer war, ist ja irgendwie komisch. Wieso kann der so gut Griechisch schreiben? Und da muss man halt sagen, okay, der Petrus hat wahrscheinlich 30 Jahre lang in einem griechischsprachigen Umgebung gelebt und auch gewirkt, wahrscheinlich sogar gepredigt. Und zweitens, er hat möglicherweise vielleicht auch von Sekretär Hilfe bekommen. Also Galiläa war damals übrigens auch zweisprachig. Wenn ihr in der Bibel mal nachlest genau, da gibt es griechischsprachige Städte, aber auch jüdische Städte. Und sehr wahrscheinlich konnte Petrus als Fischer wahrscheinlich zweisprachig aufgewachsen. Es gibt inhaltliche Parallelen zwischen dem Petrusbrief und den Paulusbriefen und das ist eigentlich nicht verwunderlich, weil Petrus und Paulus das gleiche Evangelium gepredigt haben und sich auch kannten. Und sogar Paulus, ja, nachdem er mit Petrus in Konfrontation hatte, Petrus später auf dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 ein ziemlich ähnliches Statement macht, was Paulus in Galater 2 macht. Also die haben auch miteinander gesprochen und die haben sich ausgetauscht, das war nicht irgendwie ungewöhnlich. Drittens, also da gibt es oft so ein komisches Argument, dass Leute sagen, er hätte wenig exklusive, also im Petrusbrief würden wenig exklusive Kenntnisse eines Augenzeugen vorkommen. Das finde ich sehr komisch, weil das einfach nicht stimmt. Wenn ihr mal genau lest, müsst ihr mal lesen. In jedem Kapitel kommt ein wirklich spezieller Bezug zu Jesus vor. Und liest euch das mal durch einfach. Viertens wird gesagt, dass die Region, kommen wir später zu, an die Petrus schreibt, da gäbe es erst später Christen. Also erst bei Plinius, das ist ungefähr so 100 nach Christus bis 120 nach Christus, wissen wir tatsächlich aus anderen geschichtlichen Quellen, dass dort Christen gelebt haben. Und da muss man einfach zu sagen, okay, wir wissen relativ wenig darüber, wie das Christentum sich außerhalb der Apostelgeschichte ausgebreitet hat. Wissen wir gar nicht so viel darüber. Also sprich, die Apostelgeschichte beschreibt die Missionsreisen von Paulus, wie das Evangelium von Jerusalem dann bis nach Rom geht. Ja, aber es gibt natürlich noch andere Apostel außer Petrus und Paulus, über die Apostelgeschichte hauptsächlich geht. Und wie das Christentum sich im ersten Jahrhundert genau ausgebreitet hat, ist unbekannt. Ja, und es ist durchaus möglich, dass die dort auch schon das Evangelium gehört haben und dass es dort auch schon Gemeinden gab. Gut. Das jetzt hier? Ha, oh, verschoben. Naja, noch zurück. Wer ist Petrus? Habt ihr Inputs? Könnt ihr mir mal ein bisschen sagen, so wer, also wer, was wisst ihr über den? Ohne jetzt abzugucken. Also.
Er kann schwimmen.
Woher weißt du das?
Weil er aus dem Boot gesprungen ist.
Und nicht ersoffen ist, ja genau. Und gut, was noch?
Er hat eine Schwiegermutter, also war er verheiratet. Und er hat ein Haus in Kapernaum?
Wahrscheinlich, ja.
Er war einer von den ersten und auch am engsten mit Jesus, sag ich mal, befreundet oder unterwegs von den Jüngern halt von Jesus.
Jesus hat ihm den Namen Kephas gegeben, was bedeutet Stein oder Fels, und auf ihn, also hat ihm die Zusage gegeben, dass seine Gemeinde auf ihn erbaut werden soll.
Dämon, das heißt höre.
Ja.
War sehr übermütig, aber muss man halt lernen, dass er nicht so weit ist, wie er gedacht hat. Dass er Jesus einmal verlassen hat.
Gibt es noch was über Petrus? Oder?
Ja. Zwei Briefe geschrieben.
Bitte? Okay. Gut, das war ja schon einiges. Ne? Der kommt, also der Geburtsort von Petrus, oder er kommt aus Bethsaida am See Genezareth in Galiläa. Der erste Kontakt mit Jesus war durch seinen Bruder Andreas. Kann man in Johannes 1 nachlesen. Wurde von Jesus persönlich zum Menschenfischer und Apostel berufen, zwei verschiedene Sachen. Er war ein natürlicher Leiter. Also sprich, gibt es so Menschen, wie zum Beispiel, ich gucke jetzt hier keinen an, aber ich kenne einen in diesem Raum, der so ein bisschen in diese Richtung tendiert, die sind natürliche Leiter, sind so. Und sobald er in der Gruppe ist, ist er irgendwie die Spokesperson, also der Person, der irgendwie so heraussticht, irgendwie in so einer bestimmten Sache. Und so einer war Petrus. Ja. Genau, er war einer der drei engsten Jünger Jesu. Hat Jesus zuerst als Christus bekannt, wollte ihn dann aber auch vom Kreuz abhalten. Ne? Also der Teufel hat dann durch ihn gesprochen zu Jesus, um ihn zu versuchen. Dann ganz wichtig, hat Semira gesagt, einfach, dass Jesus verleugnet. Das ist ein ganz, ganz zentrales Ereignis in seinem Leben. Ist dann aber dem auferstandenen Jesus begegnet und wurde von ihm wieder in seinen Dienst neu eingesetzt. Gut, machen wir weiter. Petrus nach Pfingsten. Bevollmächtigt durch den Heiligen Geist. Wenn du dir guckst, die ersten 12 Kapitel in der Apostelgeschichte gehen eigentlich um Petrus. Falsch. Also die Apostelgeschichte ist das, was der Heilige Geist tut durch die Urgemeinde. Aber vor allem in diesen ersten 12 Kapiteln sticht das hervor, was Gott durch Petrus tut. Das betont Lukas. Ja? Und man sieht einfach auch, wie der Heilige Geist einen einfachen Fischer gebrauchen kann. Und Gott hat ihn in unglaublicher Art und Weise gebraucht. Was auch zum Beispiel daran sichtbar wird, ne, dass er ja, sich predigt, ne, an Pfingsten und 3000 Leute bekehren sich. Ja. Und einfach vor Gericht, ja, Synhedrium, vor diesem Hohen Rat, dann einfach wirklich ganz klar von Jesus bezeugt. Ja, und im Angesicht dessen, dass vielleicht, die haben ja vorher Jesus gekreuzigt, ne? Also das war jetzt nicht irgendwie so eine Truppe von irgendwie Lachnummern oder so, sondern das war schon eine schwierige Situation. Und er hat ganz klar gesagt, in keinem anderen ist das heil als im Namen Jesus. Und der Typ hier, der hier steht, der ist übrigens durch Jesus geheilt. Ja, können wir noch viel zu sagen? Ich werde jetzt darüber hinweggehen. Könnt ihr euch vielleicht das selber mal durchlesen. Ort und Zeit der Abfassung. Der Ort ist Babylon, beziehungsweise sehr wahrscheinlich Rom. Es ist wahrscheinlich ein Deckname für Rom. Warum? Nach der Kirchengeschichte, soweit wir das wissen, verbrachte Petrus die letzte Zeit seines Lebens in Rom. Und Markus, der auch in dem Brief erwähnt wird, war nach Kolosser 4, Vers 10 in dieser Zeit in Rom. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Babylon ein Deckname für Rom ist, ist sehr hoch. Die Ausleger sehen das aber verschieden. Ja, manche sagen auch, ja, der war in Babylon. Es gibt dafür allerdings gar keine historischen Belege außerhalb dieses Textes im ersten Petrusbrief. Zeit, sehr wahrscheinlich 64 bis 66 nach Christus. Es gibt noch eine Person, die eine Rolle spielt, das ist Silvanus. Der hat diesen Brief sehr wahrscheinlich überbracht. Könnte möglicherweise auch der Sekretär von Petrus gewesen sein. Und Markus kommt auch noch vor. Und es scheint interessanterweise, dass der Autor des Petrusbriefes, die den Römerbrief und den Epheserbrief kennt. Zumindest zitiert er an zwei Stellen oder klingt er an zwei Stellen sehr, sehr ähnlich wie der Römerbrief und der Epheserbrief. Und man nimmt an, dass entweder er quasi die Briefe kennt oder aus der Urgemeinde kommt und aus derselben Tradition zitiert. Ja. Empfänger. An wen schreibt Petrus? Er schreibt an 5 Regionen in der heutigen Türkei. Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Wir haben ja den Galaterbrief vorher gelesen, also der Petrusbrief richtet sich auch an die Christen in Galatien. Wahrscheinlich sind das Christen mit heidnischem Hintergrund, aber sie haben auch einige Judenchristen in ihrer Mitte. Ich mache ein bisschen schnell, okay? Also es gibt noch mehr Infos und so, aber wenn ich das zu intensiv mache, dann sitzen wir heute Abend um 12 noch hier. Gut, es ist nicht ganz klar, ja, warum jetzt in dieser Reihenfolge das in dem Brief genannt ist. Möglicherweise könnte es sein, dass es also ein Rundschreiben war und dann der Überbringer Silvanus dann auf dieser Reiseroute gereist ist und dann halt so einmal rumgereist ist und dann wieder zurück nach Rom ist oder so. Das ist aber nur eine Theorie. Über die Entstehung der Gemeinden in diesen Regionen ist, wie gesagt, nur teilweise etwas bekannt. Also wir wissen zum Beispiel von Ephesus in Asien, ja, die hat Paulus gegründet und so, aber von vielen anderen Gemeinden wissen wir nichts. Man vermutet, dass vielleicht Petrus die gegründet haben könnte oder eben auch andere Dinge, aber eigentlich wissen wir es nicht. Die Empfänger. Können wir einiges aus dem Brief über die Empfänger lernen? Sie sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und den Vers würde ich gerne nochmal vorlesen. In 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Empfänger erwartet ein unverwelkliches Erbteil im Himmel. Sie sind im Glauben und werden durch Gottes Kraft bewahrt. Sie sind allerdings auch traurig in mancherlei Anfechtungen. Sie lieben Jesus und glauben an Jesus. Ihnen ist Gnade zuteil geworden. Sie haben ihre Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt. Ich überspringe ein paar Sachen immer, ja? Sie sind lebendige Steine in Gottes Tempel. Sie sind neugeborene Kinder, die heranwachsen sollen. Und sind wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. Die Empfänger glauben und für sie ist Christus kostbar. Sie sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Sie sind zu Gottes wunderbarem Licht berufen und sollen seine Tugenden verkündigen. Aber sie sind auch Gäste und Fremdlinge auf Erden, werden von den Heiden als Übeltäter verleumdet, sind gleichzeitig frei und Sklaven Gottes, sind zum Leiden berufen, gingen früher wie Schafe in die Irre, aber haben sich jetzt bekehrt zu dem Hirten und Aufseher ihrer Seelen, sind teilweise mit Ungläubigen verheiratet, teilweise sind ganze Ehepaare zum Glauben gekommen, sind dazu berufen, den Segen zu erben, werden bedroht, werden als Übeltäter verleumdet, haben in der vergangenen Zeit in bestimmten Sünden gelebt. Und weil sie das nicht mehr tun, sagt ihr Umfeld, also verlästert sie ihr Umfeld. Befinden sich gerade in einer Feuerprobe. Was das genau heißt, sehen wir gleich noch. Haben an Christi Leiden Anteil. Sie sind Gerechte. Sie sind darin berufen, Gott zu verherrlichen und sich darin nicht zu schämen. Sie wurden auch geschmäht für den Namen Christi. Sie leiden nach Gottes Willen, machen sich Sorgen und sollen diese auf Gott werfen, stehen im geistlichen Kampf, sind nicht allein in ihren Leiden und sind zu einer ewigen Herrlichkeit berufen. So. Leben als Gemeinschaft. Ja? Ich fand irgendwie diesen Satz so cool. Der Glaube an Christi Opfer, das Bewusstsein seines irdischen Lebens und seiner lebendigen Gegenwart ist kein System frommer Ausübung und kein kultischer Praxis, sondern von verändertem Leben und Verhalten. Die Kirche war ein neues Volk, ein heiliges Priestertum, ein anderes Israel geworden Und ihre nahe zusammenlebende Gesellschaft, ihre individuelle und kollektive Heiligkeit des Lebens war gewiss, Aufmerksamkeit zu erregen. Okay, die waren neu geworden. Die waren zu Jesus gekommen und sind jetzt neue Menschen geworden. Dinge, auf die du achten solltest, wenn du den Brief liest. Leiden ist das Hauptthema jedes Kapitels des Briefes. Die Art und Weise, in der Petrus, oft die Konzepte von Leiden und nachfolgender Herrlichkeit verknüpft. Die Verbindung zwischen Christi Leiden und den Leiden der Gläubigen. In jedem Kapitel von diesem Brief kommt Christus vor, und zwar Christus in seinen Leiden. Ja, achtet mal darauf. Die lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Warum das so eine Hoffnung ist und so, kommen wir dann am Ende zu. So, jetzt zum Hintergrund. Das ist der Kaiser Nero, also zumindest so eine Statue, Kopf von einer Statue von ihm. Der war Kaiser des Römischen Reichs von 54 bis 68 nach Christus. Ist der letzte Kaiser der Julisch-Claudischen Dynastie und in seiner Selbstwahrnehmung war der ein Künstler. Ja? Seine Mutter hat übrigens ist in Köln geboren, nur so nebenbei, ne? Galt als ehrgeizig, ja, und mutig und stolz und machthungrig, hat den Claudius 49 nach Christus geheiratet und dann vergiftet im Jahr 54 nach Christus. Also wenn man die Sachen so liest in der lateinischen Geschichte, ist es schon ein bisschen, also ist nicht sehr erbaulich, kann ich echt bezeugen. Ja? Also ist echt nicht cool, wenn man das liest. Also da sind lauter Mord und Totschlag und so. Ist echt nicht so schön. Sie wurde dann auf Befehl Neros hin ermordet. Also er hat seine eigene Mutter ermorden lassen. Ja. Er war blond oder rotblond und blauäugig. Es war ein hervorragend ausgebildeter junger Mann. Also ein Schüler von einem Philosophen, einem bekannten Philosophen, der heißt Seneca. Er hat auch in der ersten Phase seines Amtes, das nennt man sozusagen die goldene Zeit oder so ähnlich, ich weiß nicht mehr genau, es hat so einen bestimmten Begriff mit golden irgendwie. Die ersten 5 Jahre seiner Amtszeit waren wohl gut. Ja, da hat er auch seine Mutter noch nicht getötet gehabt. Und der hat ja auch so Sachen gebracht, er hat zum Beispiel ein Todesurteil unterschreiben müssen und hat er diesen Satz gebracht, wenn ich doch bloß nicht schreiben könnte. Ja. Was gibt's noch? Gut, er hatte mehrere Geliebte gehabt und gegen Ende, nach diesen 5 Jahren hat sich das so entwickelt, dass der Nero ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, seine künstlerischen Ambitionen sind sehr durchgedrungen, sagen wir es mal so, und er hat einfach Dinge gemacht, die auch für die Römer damals echt anstößig waren. Also sprich, er hat zum Beispiel, eigentlich war es okay, ein Künstler zu sein, im römischen Denken sozusagen, so wie vielleicht bei den Franzosen, ja, es okay ist und cool ist, irgendwie, wenn man irgendwie Kunst mag und irgendwie gerne irgendwie sich mal eine Ausstellung anguckt. Aber das nur im privaten Kreis halt. Für die war das absolutes No-Go, dass ein Kaiser sich da hinstellt und auf der Gitarre spielt. Ja. Und der hat es aber gemacht. Ja. Der hat sich hingestellt, ja, und das ist echt, also wenn man das liest, ja, ich habe das mal gelesen, ja, das ist einfach bizarr, wenn man das liest, ja, weil du hast halt diesen Kaiser, der dann durch Griechenland tourt, ja, und alle, weißt du, und Konzerte hält und jeden Sportevent mitmacht und immer gewinnt und ja, echt, es ist einfach so krass, ja, und wie auch immer, er hat ist dann 68 nach Christus gestorben und hat einer seiner letzten Sätze war, welch ein Künstler geht mit mir zugrunde. gut, warum erzähle ich das alles? Das soll jetzt nicht eigentlich dazu dienen, dass ihr irgendwie euch belustigt, sondern ich will einfach das erzählen zum Hintergrund von dieser Feuerprobe, von der wir gleich reden werden. Weil gleich wird es darum gehen, in welcher Situation sind die Christen eigentlich in diesem Gebiet in Kleinasien oder in der modernen heutigen Türkei? Was ist der Hintergrund? So, es ist der Hintergrund ist das hier. Der große Brand Roms. Vom 19. bis zum 26. Juli 64 nach Christus hat Rom 7 Tage und 6 Nächte lang gebrannt. Da sind 14 von 14 Stadtbezirken wurden 3 komplett zerstört und in 7 standen nur wenige halb verbrannte Trümmer noch rum. Ja, also das kann sein, das weiß ich nicht. Also ich habe bei Tacitus mal gelesen, das ist schon krass, wenn man das liest. Der liest dann so, der Brand hat angefangen, es war Hochsommer, es war starker Wind, ein Funke genügte, um ein Feuer zu entfachen, und dann gab es irgendwo so ein, beim Circus Maximus, so eine, oder wie heißt das hier beim Circus, doch, so brennbares Material, das hat angefangen zu brennen, und es entstand sehr schnell ein Lauffeuer. Und das Feuer war so schnell, dass die Leute, die rausgelaufen sind und sich in einen anderen Stadtteil flüchten wollten, schon wieder vom Feuer eingeholt wurden. Also ein Riesenbrand. Ja, ein Riesending. Ja. Und Nero war wohl, als der Brand ausbrach, etwa 50 Kilometer entfernt von Rom, ist dann zurück in die Stadt geeilt und hat einfach bei den Löscharbeiten mitgemacht. Jetzt gab es folgendes Problem. Die hatten nur begrenzte Löschmöglichkeiten. Das war wohl von der Bauweise halt ziemlich schwierig. Die hatten nicht solche Feuerschutzbestimmungen, haben interessanterweise danach Feuerschutzbestimmungen eingeführt. Weil ich das richtig verstanden habe, gab es Brandschneisen in Häuserblocks, es gab Wasser und es gab kontrollierte Gegenfeuer. Und dadurch, und das ist jetzt halt ein bisschen umstritten, das weiß man nicht so recht, dass auch Leute kontrollierte Gegenfeuer gelegt haben, dass natürlich auch gleichzeitig geplündert wurde und sonst irgendwas, gab es eine kollektive Panik und echt viele Tote. Ja, also es gab private Rettungsversuche, es gab Plünderungen, es gab, wie gesagt, der Kaiser hat halt die Gebäude geöffnet, hat den Getreidepreis gesenkt, hat seinen Garten freigemacht und so, damit die Leute da rein können. Aber es hat sich ein Gerücht verbreitet, und das Gerücht lautet folgendermaßen. So populär dies war, also der hat diese ganzen Sofortmaßnahmen gemacht, verfehlte es doch seine Wirkung, weil sich das Gerücht verbreitet hatte, Nero habe gerade während des Brandes der Stadt in seinem Hause die Bühne bestiegen und Trojas Untergang besungen, das gegenwärtige Unglück Vernichtungsszenen der Vorzeit gleichstellend. Und das ist Gerücht, es gibt 3, 4, 5 Geschichtsschreiber, die davon berichten, und Tacitus kennt das und Juvenal auch und Sueton und Cassio Dio, die halten das für wahr. So, jetzt lesen wir aus drei verschiedenen Historikern, was die Christenverfolgung unter Nero, was da passiert ist. Doch keine menschlichen Vorkehrungen, keine Freigebigkeit des Fürsten oder der Sühne der Götter konnten die Schmach entfernen, dass man glaubte, der Brand sei auf Befehl gelegt worden. Um also dieses Gerücht niederzuschlagen, schob Nero die Schuld auf andere und belegte mit den ausgesuchtesten Strafen jene Menschen, die das Volk wegen ihrer Schandtaten hasste und Christen nannte. Ihr Namensgeber Christus war unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Für kurze Zeit war jene heillose Schwärmerei dadurch unterdrückt, brach aber aufs Neue aus. Nicht allein in Judäa, von wo das Unheil ausgegangen war, sondern auch in der Hauptstadt, in die von überall her alle Gräuel und Schändlichkeiten zusammenströmen und Anklang finden. Daher wurden zuerst diejenigen ergriffen, die Geständnisse ablegten, sodann auf ihre Angabe hin eine gewaltige Menge Menschen, die weniger wegen der ihnen zur Last gelegten Brandstiftung als wegen ihres allgemeinen Menschenhasses als überführt galten. Mit denen, die zum Tode bestimmt waren, trieb man noch Hohn. In Felle wilder Tiere eingenäht wurden sie von Hunden zerfleischt oder mussten ans Kreuz geschlagen und angezündet nach Einbruch der Dunkelheit als nächtliche Beleuchtung brennen. Seine eigenen Garten hatte Nero zu diesem Schaustück hergegeben und gab ein Zirkusspiel, wobei er sich im Kostüm eines Wagenlenkers unter das Volk mischte oder auf dem Wagen stand. So strafbar daher auch jene Menschen waren und so sehr sie die äußersten Strafen verdient hatten, regte sich doch Mitleid, weil sie nicht dem Nutzen der Allgemeinheit, sondern der Grausamkeit eines Einzigen geopfert wurden, muss das glaube ich heißen. Sueton schreibt, mit Todesstrafen wurde gegen die Christen vorgegangen, eine Sekte, die sich einem neuen gemeingefährlichen Aberglauben ergeben hatte. Und Sulpicius Severus wurden Gesetze zum Verbot dieser Religion erlassen und es wurde durch Edikte öffentlich für ungesetzlich erklärt, ein Christ zu sein. Okay. Also, es versteht ihr vielleicht ein bisschen besser zum Hintergrund von dem Anlass von diesem Brief.
Manuel, kannst du es noch einmal in eigenen Worten erklären?
Ja, also, Es gab diesen Brand in Rom und das Gerücht, der Kaiser habe den selbst gelegt. Weil später gab es da einen riesen Bau in der Stadt und so Baumaßnahmen und er hat dann auch einen riesen Palast da gebaut. Und er hätte das quasi auch noch sich da einfach dann noch in so einem Gesang halt dargestellt. Und das war ein Problem für den Kaiser, weil er brauchte die Zustimmung, die Gunst des Volkes. Jetzt hat er sich einen Sündenbock gesucht und der Sündenbock war in diesem Fall die Christen. Ja, das Christentum war schon in der Rom auch ganz, der Römerbrief schreibt ja davon, ja, dass es da schon einige Hausgemeinden gibt, genau so wie Rom eine der größten Städte war, damals wahrscheinlich sogar die größte im römischen Weltreich, wird es da auch einige Christen gegeben haben, eine ganze Gemeinde, wahrscheinlich verschiedene Hausgemeinden. Und die wurden jetzt staatlich verfolgt in Rom. Das heißt, wenn du Christ warst, kommst du ins Gefängnis. Und nicht nur ins Gefängnis, sondern gibt es Todesstrafe, gibt es Folter und alles. Das volle Programm.
Weil er gesagt hat oder behauptet hat, die Christen
haben das Feuer gelegt. Genau, weil er behauptet hat, die Christen haben das Feuer gelegt. Und es ist jetzt nicht ganz klar, wie sehr diese Verfolgung sich durchgeschlagen hat auf das komplette Römische Reich. Es ist belegt, dass es in Rom war. Es ist nicht unbedingt belegt, dass es außerhalb war. Es wird wohl so gewesen sein, sehr wahrscheinlich, dass es da Unterschiede gab in den verschiedenen Regionen, je nachdem, welcher Stadtalter da war, je nachdem, wie ernst er es genommen hat, also das Vorbild vom Kaiser und so weiter und dass es da verschiedene Grade der Verfolgung gegeben hat im gesamten Römischen Reich. Gut, der Brief jedenfalls, der Petrusbrief, das zeigt einfach, dass die Christen da auch schon Leiden erlebt haben. Man kann den Brief auch einfach als eine Erfüllung der Prophetie sehen, die Jesus Petrus gegeben hat in Lukas 22. Das ist genau in der Szene, wo Petrus kurz davor steht, Jesus zu verleugnen und Jesus sagt zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Und in diesem Brief, in dem ersten Petrusbrief, stärkt Petrus die Christen in Kleinasien, die kurz davor sind oder die in einer bestimmten, die in der Gefahr stehen oder die vielleicht auch schon darin sind, in eine Verfolgungssituation zu sein. Das Thema. Ich muss mich beeilen. Leiden ist normal für Christen und eine Teilhabe an den Leiden Christi. Weiterhin sind diese Leiden von begrenzter Dauer. Wir haben die Hoffnung der Rettung in unseren Leiden durch die Auferstehung Jesu Christi. Und Christus ist unser Vorbild im Leiden. Und Leiden wird von Herrlichkeit abgelöst werden. Und die richtige Antwort auf Leiden durch eine heidnische Umwelt ist Unterordnung, damit das Zeugnis des heiligen Lebens, damit das Zeugnis unseres Lebens, dass dann heilig ist, ja, das, wo wir halt Gott verherrlichen mit, wenn wir so reagieren, dass die Heiden dadurch halt, die nicht Gott kennen, Gott verherrlichen. Das Ziel, ich werde da jetzt nur ganz kurz drüber hinweggehen und einige Sachen überspringen, ist einfach, die Christen zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die wahre Gnade Gottes ist, dass die Gnade von Gott ist. Es ist Gnade von Gott, dass sie in dieser Situation sind. Nämlich, ungerechtfertigt zu leiden, dafür, dass sie Gutes tun und dabei Gott zu verherrlichen. Das ist eine Gnade, laut 1. Petrus 5, Vers 12. Warum? Weil wir da Christus ähnlich werden. Okay, weil Christus in diesem Brief hervorsticht als der wirklich für Ungerechtigkeit gelitten hat, der alles auf sich genommen hat. Er ist der Eckstein und er ist derjenige, um den dieser Brief letztendlich geht und der uns dann in unserem Leiden größten und stärken kann. Gut, Ich werde jetzt diese einzelnen Punkte nicht alle sagen, ich werde einfach drüber weggehen. Aber Petrus möchte die Christen stärken, sie ermutigen, sie in ihrer Identität als Volk Gottes stärken. Ja, ich glaube, wir gehen da gleich nochmal drauf ein, später. Das Argument. Also es gibt gar keine eindeutige Gliederung für den ersten Petrusbrief. Petrus ist nicht so wie Paulus, der hat Lehre oft und dann Leben oder so. Also sprich Epheser 1 bis 3, Lehre, wer bist du in Christus? Epheser 4 bis 6, was macht das mit dir? Wie sollst du dann daher leben und so? So ist Petrus nicht. Petrus ist eher durchzogen, immer wieder. Petrus bringt ganz viele Imperative, ganz viele Befehle. Sei heilig, also steht geschrieben, sei heilig, denn Gott ist heilig, deshalb seid auch ihr im ganzen Wandel heilig, ja, sein und so weiter. Und dann parallel dazu kommt dann immer Lehre. Also es ist so komplett verwoben. Also, aber man kann vielleicht sagen, als das Volk eines heiligen Gottes sind wir Christen zu einem heiligen Leben berufen. Das Leben einer heidnischen Umwelt bedeutet daher, sich dem Leiden als Gottes Willen unterzuordnen. Und weil dies ein Anteil nehmen an den Leiden Christi ist, wird das Resultat herrliche Freude sein. Das ist sozusagen so eine kurze Übersicht. Es gibt natürlich verschiedene Abschnitte im 1. Petrus. Ne? So ein kleines Intro, Verse 1 bis 2, dann Verse 3 bis 12, eine lebendige Hoffnung. Verse 1, 13 bis 2, 3. Da geht es einfach darum, dass wir heilig sein sollen, wie Gott heilig ist. Vers 4 bis 10, dass wir ein Volk sind mit einer neuen Identität, das zu Gott gehört. Kapitel 2, Vers 11 bis 3, Vers 12 geht es vor allem um das Thema Unterordnung. In verschiedenen Kontexten, was passiert, wenn du ungerechtfertigt leidest, sei es jetzt im Staat, sei es jetzt in einer Sklave-Herr-Beziehung, also sprich, wir könnten das für uns ein bisschen übertragen, vielleicht in einer Jobsituation oder eben Kapitel 3, Vers 1 bis 7 in der Ehe. Dann ja, geht das immer so weiter. Kapitel 4, Vers 12 bis 19, da geht es dann um Christi, Anteil an Christi Leiden haben. Und dann gibt es so einen Schlussteil, da geht es um Ermahnungen an Älteste und Jüngere, halt, wie wir miteinander umgehen sollen. Schlüsselwörter. Leiden, Herrlichkeit, Hoffnung, Gnade, Errettung, offenbart, Unterordnung, Gutes tun und Wandel. Schlüsselthemen, das Leiden des Gläubigen, die Leiden Christi, Hoffnung durch die Auferstehung. Christus in 1. Petrus. Ihr merkt, ich rausche hier durch, ja, aber könnte man zu allem immer noch viel mehr sagen, aber ich denke, dass ihr das selber lesen könnt, wenn ihr Lust habt, und dass ihr auch noch ganz viel in dem Brief selber, wir werden ja auch was im Brief gemeinsam durchgehen, und ich will euch auch nicht alles wegnehmen, also soll ja auch noch was sein, was ihr mal entdecken könnt. Jedenfalls, Christus ist des Christen größtes Vorbild, und seine Auferstehung gibt dem Christen eine lebendige Hoffnung. Christus litt und starb für unsere Sünden, vergoss sein Blut für uns, ist unser Herr, ist im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt. Was das heißt, mache ich jetzt nicht. Christus offenbart sich in Gnade und wird sich offenbaren in Herrlichkeit. Christi Leiden und die Herrlichkeiten danach sind von den Propheten vorhergesagt. Christus ist als lebendiger Stein das Fundament von Gottes Tempel, von Menschen verworfen, aber bei Gott auserwählt und unendlich kostbar. Christus ist der Hirte und Aufseher unserer Seelen. Christus soll in unseren Herzen geheiligt werden. Christus ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Engel, Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. In allem Dienst und in aller Rede soll Gott verherrlicht werden durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Christus litt dieselbe Feuerglut zur Prüfung wie diese Christen damals. Christen sind im Namen, die im Namen Christi leiden, für und wegen ihm, sollen sich dessen nicht schämen, sondern darin Gott verherrlichen. Christus hat uns zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Oder Gott hat uns zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen in Christus. Und halt, Christus wird im 1. Petrus nicht nur als das Zentrum des Glaubens, auf den wir vertrauen, dargestellt, sondern vor allem auch, oder unter anderem auch, als Vorbild des Gehorsams. Wie er sich Gott untergeordnet hat in seinem Leiden. Wie er den Mund nicht aufgemacht hat. Ja, und wie er darin Gott verherrlicht hat. Anderes Thema im 1. Petrusbrief ist die Pilgerschaft. Christen werden als Fremdlinge bezeichnet in 1. Petrus 1. Sie sollen im ganzen Wandel heilig sein. Also Wandel steht hier für Lebensstil. Das Bild ist einfach ein Pilger, der von einer Stätte zur anderen Stätte reist. Und wir sind in diesem Bild, wir Pilger, also wir reisen von der Erde zum Himmel. Und in dieser Zeit der Fremdlingschaft, die soll in Gottesfurcht geschehen, da sollen wir Gott verherrlichen. Der R.A. Torrey hat, das fand ich echt cool, der hat den ganzen ersten Petrusbrief anhand des Wortes Pilgers eingeteilt. Der Gedanke ist der halt, dass wir Fremdlinge auf Erden sind, so wie Christus in gewisser Weise ein Außerirdischer war. Ja, Fremdlinge auf Erden. So sind wir durch die Wiedergeburt Fremdlinge auf Erden. Früher war die Erde unser Zuhause, unsere Heimat. Jetzt ist unsere Heimat im Himmel. Dadurch sind wir zu Fremden geworden für diese Welt. Ja. Leiden in 1. Petrus. Gut. Die Christen sind in mancherlei Versuchungen und Prüfungen. Die Leiden Christi, ist ein bisschen Wiederholung jetzt. Christus ist von Menschen verworfen worden, das ist auch ein Leiden. Als Übeltäter verleumdet werden. Zu Unrecht, wegen des Gewissens, Gutes tun, leiden. Ja, weil du irgendwie was Gutes tust, ja, auf deiner Arbeit oder sonst irgendwie, und dann wirst du aber irgendwie gedisst, weil du halt ein Christ bist oder so. Und wir sind eben berufen dazu, darin zu leiden und Christus auch darin nachzufolgen. Im 1. Petrusbrief werden Schmähungen als Leiden bezeichnet, also wenn man jemand über dich lästert, wenn jemand irgendwie Schlechtes sagt. Ja, und wir sollen natürlich Menschen da Gutes tun. Ja, und wir sind glückselig, wenn wir um der Gerechtigkeit willen leiden. Es ist besser, wenn Gottes Wille es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. 1. Petrus 3, Vers 17. Der Petrusbrief differenziert zwischen Leiden, die wir um Gottes Willen erleiden, und Leiden, die wir aus Torheit und aus Sünde selbst auf uns bringen. Er sagt an zwei verschiedenen Stellen, ist nicht so toll, wenn du leidest, weil du irgendeinen Kacke baust, um es mal so ein bisschen plakativ zu sagen, ja, also, aber wenn du als Christ leidest, weil du Gutes tust, ein gutes Gewissen behältst, dann ist das Gnade vor Gott. Also mehr oder weniger leide nicht als Übeltäter. Ja. Gut, er sagt auch, dass dieselben Leiden sich an allen Christen oder der gesamten Bruderschaft vollziehen und dass es eine kurze Zeit dauert und Gott es verwandeln wird. Und auch, dass die nach dem Gotteswillen leiden, das ist auch erstmal, muss man erstmal schlucken. Ja, das ist erst auch ganz wichtig, glaube ich, für Leute aus bestimmten Hintergründen. Gottes Wille ist Leiden in gewissen Situationen, weil wir damit Christus ähnlich werden. Ja. Gut, wie sollen wir darauf reagieren, wenn wir als Christen leiden? Wenn wir unter einer Drucksituation sind, wenn wir verfolgt werden, wenn der 1. Petrusbrief hat eben diesen Hintergrund. Viele Christen heute, ich habe gelesen in den Kommentaren, dass viele Christen in der westlichen Welt diesen Zugang zum 1. Petrusbrief irgendwie verloren haben. Der 1. Petrusbrief aber dann, wenn man in so einer Situation ist, einfach so wie so ein Diamant ist, der halt auf einmal irgendwie einem aufgeht. Ja, wie Christus einfach, weil wir eben diese Situation so selten haben, dass wirklich jemand uns um unseres Christsein Willens verfolgt von außen. Aber wie sollen wir darauf reagieren? Wir sollen unser Erbteil im Himmel bedenken. Nüchtern sein. Unsere Hoffnung vollkommen auf die Gnade und die Offenbarung Jesu Christi setzen. Heilig und in Gottesfurcht leben. Sich an das Christi-Opfer erinnern. Sünden gegen die Gemeinschaft ablegen. Also Heuchelei, Neid und so weiter, ja? Ablegen, sagt Petrus. Nach dem Wort Gottes verlangen. An ihren Wert in Gottes Augen erinnert werden. Also quasi bedenke deine Identität. Du bist jetzt ein Volk Gottes, du gehörst zu Gottes Volk. Wenn du laute Leute hast, die dir ständig von außen sagen, irgendwie, ey, du bist ein Niemand, du bist ein Nix, was bist du denn, du bist ein Christ und so, ist auch manchmal gut, daran erinnert zu werden, dass in Gottes Augen du ganz anders bist, als in den Augen der Menschen. Ja? Man soll fleischliche Begierden verleugnen, tadellos leben, sodass sich die Anschuldigungen, die andere Menschen gegen dich als Christ oder gegen mich als Christ oder gegen andere, gegen uns als Gruppe haben, dass sie sich als falsch erweisen. Man soll sich Autorität unterordnen und jedermann ehren. Es als ein Privileg ansehen, ungerechtfertigt zu leiden. Böses und Scheltworte mit Segen beantworten. Hoffnung haben. Wir sollen Christus sanftmütig und ehrerbietig bekennen. Ein gutes Gewissen haben. Sich an Christi Auferstehung und Erhöhung erinnern. Und jetzt kommt was Interessantes. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Gebet, Liebe, Gastfreundschaft und geistliche Gaben im gemeinschaftlichen Leben praktizieren. Das fand ich total spannend. Ich habe gedacht so, also was haben bitteschön die Charismen mit Leiden zu tun? Ja, ich habe so gedacht so, hä? Also das ist mir irgendwie nochmal so neu aufgegangen. Ja, dass wenn du eine Situation hast, wo du als Gruppe, ja, verfolgt wirst, ist es gut zu beten. Ist es gut, Gemeinschaft zu haben mit Christen, Liebe zu üben. Es ist gut, auch das Gott in der Gruppe zu suchen, ja, dass Gott, dass sie an jeder diene, sagt Petrus, ja, dem anderen mit der Gabe, die er empfangen hat. Und dann möchte Gott auch durch die Charismen, durch die Geistesgaben in so eine Gruppe hineinwirken, zum Ermutigen, ja, um zu stärken. Ja. Sich nicht wundern. Es ist normal, ja. Sich in Gott im Leiden anbefehlen und auf seine Macht vertrauen. Sich den Ältesten unterordnen. Sich in Demut kleiden im Umgang miteinander. Sich vor Gott demütigen, wachen und dem Teufel widerstehen. Also ihr seht, das Bild, also es ist ein schönes Zitat, das Bild des Christen in der heidnischen Gesellschaft ist gewaltig. Ruhig, furchtlos im Angesicht erschreckender Bedrohung, ungerührt von Spott, Verachtung, Verleumdung, gehorsam gegenüber der Autorität, bereit, furchtlos und ohne Arroganz von seinem Glauben Zeugnis zu geben, demütig, fürsorglich, betend, standhaft. So. Die wahre Gnade Gottes. Also das ist auch noch so ein Petrusbrief durchzieht quasi so bestimmte Fäden, wie so Themen, die immer wieder vorkommen. Also Gnade soll den Christen zuteil werden. Von dieser Gnade haben die Propheten geweissagt. Gnade wird uns angeboten in der Offenbarung Jesu Christi und die Christen sollen darauf ihre Hoffnung setzen. Es ist Gnade bei Gott, unschuldig zu leiden. Ehefrauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Ein jeder soll dem anderen dienen mit der Gnadengabe, also die er empfangen hat. Den Demütigen gibt Gott Gnade, die wahre Gnade Gottes ist es, in der Christen standhaft sein sollen. Ermutigung im Leiden. Ja, wenn du leidest, weil du in einer Verfolgungssituation bist, weil du von außen Druck kriegst, wie möchte Gott dich ermutigen? Du hast eine lebendige Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Ja. Du hast ein ewiges himmlisches Erbteil im Himmel. Das wartet auf dich. Dich erwartet der ewige Lohn. Ja. Das kann dir keiner nehmen. Der Mensch kann dir das Leben nehmen, das physische Leben, das irdische Leben, das körperliche Leben hier auf der Erde, aber er kann dir das himmlische Leben nicht nehmen. Du hast das bleibende Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ewig und bleibt. Auch wenn alles vergeht, die Worte von Christus, die haben Kraft und die transportieren dich also in den Himmel. Ja, also um es mal so zu sagen. Also quasi, wenn du das annimmst und glaubst, wiedergeboren wirst zum ewigen Leben, dann Das ist halt ewig, also es bleibt einfach. Ja, es ist bleibend. Du hast eine neue Identität. Du gehörst jetzt zu Gottes Volk. Es ist Gnade, unschuldig leiden zu dürfen. Erinnere dich daran. Dann wirst du Christus ähnlich. Erinnere dich an dein großes Vorbild, Christus. Und ja, wenn du leidest als Christ, leidest du mit Christus. Erinnere dich an die Offenbarung der Herrlichkeit Christi. Jesus wird wiederkommen und alles verwandeln. Erinnere dich, dass Gott der gerechte Richter ist. Er sieht deine Leiden und wird eines Tages gerecht richten. Ist immer fies, ne? Wenn einem Ungerechtigkeit passiert, ne? Und auf der Erde passiert nichts. Also gibt ja ganz viel, ne? Irgendwelche Menschen, die in irgendwelchen Kriegszonen vergewaltigt werden, sonst irgendwas, und dann ist da keiner und oder keine Regierung macht was und so, und dann passiert einfach nichts. Ja, aber Gott wird eines Tages richten. Erinnere dich, dass der Geist Gottes da ist. Ja. Und wenn du als Christ leidest, ist er dir besonders nah. Erinnere dich an Gottes Nähe und Fürsorge. Wirf alle deine Sorge auf ihn. Erinnere dich an Gottes Macht. Wenn du leidest, dann ist das ganz oft in Frage gestellt, dass Gott mächtig ist. Ist Gott mächtig über diesen Leiden? Ja, man kann immer gut in der Theorie darüber reden. Ja? Wenn du dann drinsteckst, wenn du leidest, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, ja, dann wird das in Frage gestellt in deinen Gedanken. Ja? Und dann ist es ganz wichtig, 1. Petrus 4, Vers 19 sagt, ja, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer, steht nicht Vater oder nicht, steht Schöpfer. Warum? Weil der Gott, der Schöpfer, mächtig ist, alles zu tun, was er will. Ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Ja. Erinnere dich daran, dass du nicht der Einzige bist. Es gibt andere Christen, die leiden mit dir. Ja. Das bewahrt dich vor Selbstmitleid. Ja. Und denk daran, Leiden dauert nur eine kurze Zeit. Es wird nicht ewig sein. Ja. Diesen englischen Satz, ich weiß nicht mehr genau, wo ich den jetzt übersetzt kriege, aber so nach dem Motto, du hast nur ein Leben, es wird bald vorbei sein, nur das, was du für Christus getan hast, wird bleiben. Also quasi, was ich damit betonen will, ist nicht diesen zweiten Teil, sondern den ersten Teil, das Leben ist kurz im Verhältnis zu dem, was dich in der Ewigkeit erwartet. Ja. Und Gott wird das Leiden eben auch noch verwandeln. Der Gott aller Gnade aber, das ist der Schluss oder ein Segen, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, wird euch nach einer kurzen Leidenszeit vollbereiten, festigen, stärken und gründen. Sein ist die Macht in alle Ewigkeit. Amen.